Wir sitzen im Wohnzimmer, der Fernseher flimmert und der Mann mit der Nummer 13, Rudi Völler, geht im gegnerischen Strafraum zu Boden. Es ist die 85. Minute, es gibt Elfmeter. Andi Brehme legt sich den Ball zurecht, schießt, trifft. Deutschland ist Weltmeister. Wir sind Weltmeister. Zum dritten Mal. 1990 war das, ich war gerade 6 Jahre alt. Das ist das erste Ereignis, an das ich mich in meinem Leben erinnern kann, das mit mehr als meiner Familie zu tun hatte. Das erste Ding, das größer war als meine Familie, das irgendwie auch in den Nachrichten vorkam. Ich weiß nicht, was das für dich ist. Was ist das erste Ding, wenn du zurückdenkst an deine Kindheit, was du aus den Nachrichten mitbekommen hast? Ein Jahr vorher, damals bei mir, ist die Berliner Mauer gefallen. Ein Jahr später, also kurz nach dem Finale, gab es die Wiedervereinigung. Habe ich nicht mitgeschnitten. Aber das wäre im Finale. Ich weiß nicht, was es für dich war. Vielleicht für einige Jüngere ist es oder wird es einmal sein, Corona. Nicht ganz so begeisternd, sondern vielleicht tatsächlich für dich eine persönliche Katastrophe, die aus der großen Welt in dein kleines Leben hineingeschwappt ist und alles durcheinander gebracht hat. Aber unser Leben ist ja auf die eine oder andere Weise, unser kleines Leben mit dem großen Ganzen verbunden. Und vielleicht wirst du einmal, wir haben damals gesagt, das werden wir bestimmt, mit deinen Enkeln zusammensitzen und erzählen damals, alter Corona, wie die Welt am Rad gedreht hat, alle außer mir. Diese Katastrophen, die ins Leben schwappen, die gibt es natürlich nicht nur im Großen, sondern die gibt es auch im ganz Kleinen. Wenn du dir wünschst, dass das, was dir gerade passiert, nur ein Traum ist und dass dich irgendjemand aufweckt. Die Diagnose, die du bekommen hast, dass du eigentlich Profifußballer werden wolltest und dann ist da diese eine Verletzung und der Arzt sagt dir, gibt nichts mehr. Du wolltest Polizist werden, aber mit deinem Rücken stimmt was nicht. Du wolltest mit einem Menschen glücklich werden, aber der hat sich anders entschieden. Oder vielleicht hast du einen echten Fehler gemacht. Und du weißt nicht, ob das je wieder in Ordnung kommen kann. Was machst du dann mit den Bruchstücken deines Lebens? Wenn die große Katastrophe von außen in dein Leben schwappt oder dir einfach bewusst wird, was machst du mit den Bruchstücken deines Lebens? Wir lesen in der Bibel immer wieder von Menschen, die vor den Bruchstücken ihres Lebens standen. Und über einen von ihnen möchte ich heute mit dir sprechen. Es war ein junger Mann. Er hatte einen ordentlichen Beruf gelernt. Und er hatte einen Traum für sein Leben. Er hatte die Frau fürs Leben gefunden. Und er hat sich vorgestellt, wie es weitergehen kann. Und dann ist sie schwanger, aber nicht von ihm. Und er weiß, dass er es nicht gewesen sein kann. Die Leute damals waren ja auch nicht blöd. Er ist ein Guter. Er liebt sie immer noch. Aber er kann sie nicht verstehen und er kann nicht so tun, als wäre nichts gewesen. Er wird ihr sagen, dass sie nicht mehr heiraten können. Das steht im Matthäusevangelium, Kapitel 1. Ab Vers 18. Dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Josefs Verlobte ist schwanger und er weiß, er kann es nicht gewesen sein. Wir wissen nicht, ob die zwei aus Liebe heiraten wollten oder ob die Sache von den Eltern arrangiert war. Aber eins ist klar, Josefs Traum für sein Leben ist von jetzt auf gleich hin. Er steht vor den Bruchstücken seines Lebens. Er erlebt einen Albtraum, während er wach ist. Und natürlich erzählt ihm Maria von dem Engel, der da war. Aber natürlich hat er ihr nicht geglaubt. Da klingt es plausibler, dass dein kleiner Bruder deine Hausaufgaben gefressen hat. Aber Josef ist ein Guter, er will keine Rache, er will nur hier raus. Während er sich noch mit diesem Gedanken trug, die Verlobung aufzulösen, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm: Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Ja, das wär's. Das hätten wir alle gern. Wenn wir den Albtraum unseres Lebens erleben und dann kommt ein Engel, weckt uns auf und sagt uns, dass das alles eigentlich ganz anders ist. Maria hat ihn nicht betrogen, ganz im Gegenteil. Josef darf Teil sein von etwas ganz Großem. Er darf ein Teil sein. Gott hat etwas vor. Gott wird den Messias schicken, den seit Jahrhunderten versprochenen Retter. Und Josef darf dabei in der allerersten Reihe stehen. Sein Traum lebt auf und er wird noch besser. Weil er über sein kleines Leben hinausgeht. Und dabei etwas ganz Großem dabei sein darf. Das Ding ist, bei dir kommt wahrscheinlich kein Engel und erklärt dir dein Leben. Dafür wirst du wirklich betrogen. Dafür hast du wirklich Fehler gemacht. Und dein Traum ist vielleicht wirklich hin. Was also hat das mit dir zu tun? Vielleicht glaubst du nicht an Engel und schon gar nicht, dass eine Jungfrau schwanger werden kann. Aber lass uns erstmal zuhören. Lass uns erstmal sehen, was die Geschichte sagen möchte. Selbst wenn sie ein Märchen wäre, und ich bin mir sicher, das ist sie nicht, aber selbst wenn sie ein Märchen wäre, auch Märchen haben eine Botschaft. Was will uns das sagen? Was wird hier gesagt? Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Matthäus, der uns diese Begebenheit erzählt, der greift zurück auf einen Satz aus dem Alten Testament, aus dem ersten Teil der Bibel, geschrieben 700 Jahre vorher in den Heiligen Schriften von Josefs Volk. Und der Engel, der spricht Josef diesen Satz zu und sagt, das ist das, was hier passieren sollte. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Das war ein Versprechen, das 700 Jahre vorher gegeben wurde, und zwar einem König. Das Volk Israel oder Juda in dem Fall befand sich im Krieg und es sah wirklich schlecht aus. Der König war in großer Angst. Und dann bekommt er zugesagt, dass Gott an ihrer Seite ist. Dass noch nicht alles rum ist, dass es weitergehen wird. Und als Zeichen dafür heißt es, soll ein Kind geboren werden. Als Ermutigung, um zu sagen, es ist nicht aus, es geht weiter. Ich, Gott, bin an eurer Seite. Das Kind als Symbol für Gottes Gegenwart, als Symbol für Gottes Hilfe. Und das wird jetzt zitiert, um zu sagen, dieses Kind ist so ein Kind. Mehr als jedes andere Kind vorher ist dieses Kind. Das Kind. Das nicht nur ein Symbol für Gottes Gegenwart ist, sondern Gottes Gegenwart höchstpersönlich. Dieses Kind ist nicht nur ein Symbol für Gottes Hilfe, sondern dieses Kind ist die Hilfe, die Gott in die Welt schickt. Dieses Kind ist kein gewöhnliches, sondern auf geheimnisvolle Weise Gottes eigener Sohn. Wenn hier wirklich kein Mensch, kein Mann beteiligt war, dann ist Jesus nicht nur ein Mensch, der Gott irgendwie besonders nahe war, der besonders viel über Gott verstanden hatte und dir irgendwie was davon weitergeben kann, sondern dann ist Gott in unsere Welt gekommen. In deine und meine Welt. In die Bruchstücke deines und meines Lebens hinein. Und nochmal, wenn du sagst, wir wissen alle, dass eine Jungfrau nicht schwanger werden kann. Das wusste man damals auch. Deswegen wollte Josef ja die Verlobung auflösen. Aber ich glaube, du klingst dich an der falschen Stelle aus. Wenn das wirklich passiert ist, passiert sein sollte, wenn uns das so erzählt wird und du sagst, wir wissen alle, dass das nicht geht, dann klingst du dich an der falschen Stelle aus. Vielleicht glaubst du gar nicht an ein höheres Wesen, dass es da etwas oder jemanden gibt, vielleicht auch doch. Aber wenn es einen Gott gibt, der höher ist als wir, wenn es einen Gott gibt, der größer ist, der dich und mich geschaffen hat, dann ist doch die Frage nicht, ob er das kann. Wenn es einen Gott gibt, der uns geschaffen hat, dann ist doch die Frage nicht, ob er das machen kann, dass eine Jungfrau schwanger wird. Sondern die Frage ist, ob er das tun würde. Ob er ein Gott ist, der in unsere Welt eingreift, der mit unserem täglichen Leben irgendwas zu tun hat. Und wenn du dich Christ nennst, dann vermute ich, das ist tatsächlich eher deine Frage. Ob Gott wirklich in dein Leben eingreift und wieso er das vielleicht nicht öfter oder sichtbarer tut. Dass Gott kann, ja, aber wird er Heilung schenken? Werde ich diesen Partner fürs Leben bekommen? Klar kann Gott heilen, aber wird er es tun? Und genau da ist die Jungfrauengeburt so super wichtig. Denn es geht bei der Jungfrauengeburt nicht um Gottes Möglichkeiten, sondern um Gottes Liebe. Wenn es einen Gott gibt, dann ist doch die Frage nicht, ob er das kann, sondern ob er es tun würde, ob er eingreift in deinem und meinem Leben. Und der christliche Glaube, der bringt zwei Extreme zusammen. Der sagt, Gott ist eigentlich viel weiter weg, als wir uns das vorstellen können. Er ist viel weiter weg, als all die anderen Religionen das behaupten. Der ist so weit weg, dass egal wie gut ich lebe, das nicht ausreicht vor ihm. Dass ich mir meinen Weg in den Himmel nicht selber verdienen kann. Gott ist viel zu weit weg dafür. Er ist so viel größer. Und auf der anderen Seite ist Gott so viel näher, als die anderen Religionen das sagen. Weil er mir nicht einfach Dinge zu tun gibt, damit ich mir meinen Weg in den Himmel verdiene. Sondern weil er runter auf die Erde kommt, in dein und mein Leben hinein, um mich mitzunehmen in seine Gegenwart. Er ist viel größer, viel weiter weg, aber gleichzeitig viel näher. Und das kommt in der Jungfrauengeburt zusammen. Dass dieser unendlich große Gott ein kleiner Mensch wird, dass er an unsere Seite kommt, dass er später am Kreuz stirbt, um diese Distanz zwischen ihm und uns selbst zu überwinden, um selbst die Brücke zu werden über den Graben unserer Schuld. Wir schaffen es nicht über den Graben unserer Schuld auf Gottes Seite, aber er kommt auf unsere. Und dieses Kind, das da geboren wird, bekommt als Spitznamen nicht Gott kann alles, sondern Gott ist mit uns. Bei der Jungfrauengeburt geht es nicht um Gottes Möglichkeiten, sondern um Gottes Liebe. Nicht, dass er das kann, sondern dass er das getan hat. Das Unglaubliche ist nicht, wie dieses Kind entstanden ist, sondern dass es entstanden ist. Nicht, dass kein Mensch, kein Mann beteiligt war, sondern dass Gott Mensch geworden ist. Nicht, dass Gott kann, sondern dass er würde, dass er hat, dass der Schöpfer des Universums ein Embryo geworden ist. Jesus wurde nicht einfach auf die Erde gebeamt und dann ist er am Kreuz gestorben, sondern er ist einer von uns geworden. Und trotzdem lösen sich deine und meine Krisen meistens nicht so wundersam auf. Meistens kommt trotzdem kein Engel und du hast daran zu knabbern, dass du glauben kannst, dass Gott dich sieht, dass ihm nicht egal ist, was in deinem Leben passiert. Aber genau da kommt die Jungfrauengeburt rein, weil sie nicht nur zeigt, dass Gott kann, sondern dass er hat. Weil dir Gott da den Beweis gibt, dass er auf deiner Seite steht, auch wenn du ihn häufig nicht verstehst. Die eigentliche Frage ist nicht, gibt es Engel, kann eine Jungfrau schwanger werden, sondern die eigentliche Frage ist, sprichst du Gott dein Vertrauen aus? Sprichst du Gott in den Krisen, in den Bruchstücken deines Lebens dein Vertrauen aus? Sagst du ihm, ja, Gott ist mit mir, in den Bruchstücken meines Lebens, auch wenn ich die Situation nicht verstehe, stelle ich mich darauf, halte ich daran fest, Gott ist mit mir, Gott ist an meiner Seite und ich möchte auf seiner Seite sein. Dazu lädt dieser Text uns ein. Vertraue Gott die Bruchstücke deines Lebens an, weil er längst bewiesen hat, dass er auf deiner Seite steht. Das heißt weiter, als Josef aufwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte, und nahm Maria als seine Frau zu sich. Er hatte jedoch keinen Verkehr mit ihr, bis sie einen Sohn geboren hatte. Josef gab ihm den Namen Jesus. Josef packt an, und ich finde es total begeisternd, wie Josef seinen Mann steht. Wie er auch später, als es nochmal knifflig wird, als die großen, reichen, starken diesem Kind nach dem Leben trachten, wieder er vorangeht und seine Familie schützt. Jetzt war das für ihn einfacher, weil er wusste, es war ja wirklich nur ein Albtraum, ich wurde gar nicht betrogen, aber es war trotzdem nicht einfach, denn mit dickem Bauch ohne Hochzeit wurde man damals sehr schief angeschaut. Und ich glaube, was die Situation gerettet hat, was Josef angetrieben hat, das war der Gedanke, ich habe mir das anders vorgestellt, mein Lebenstraumhaus. Aber Gott hat was Großes vor und ich darf ein Teil sein davon. Und manchmal hört man das, vielleicht denkst du das, wer an Gott glaubt, der wird faul. Der sagt, Gott wird sich schon kümmern. Ich kann die Füße hochlegen, ich lege die Hände in den Schoß, das ist Vertrauen. Aber meistens heißt Vertrauen nicht, die Hände in den Schoß zu legen, sondern anzupacken und bei dem dabei zu sein, was Gott in dieser Welt tun möchte, was er mit deinem Leben vorhat, anzupacken, so wie Josef das tat, seinen Mann stand. Gottes Plan vor Augen zu haben und deine Frau oder deinen Mann zu stehen. Vielleicht kennst du diese Geschichte über die drei Steinmetze, die hört man auf jedem zweiten Motivationsseminar, drei Steinmetze, jeder haut an seinem Stein und der erste hat echt Mühe und er wird gefragt, was machst du da? Und er sagt, ich baue einen Stein. Der zweite sieht ein bisschen glücklicher aus, wird gefragt, was machst du da? Und er sagt, na, ich mache hier so einen Spitzbogen für ein Fenster. Und der dritte, der sieht irgendwie unnatürlich glücklich aus und wird gefragt, was machst du da? Und er sagt, und seine Augen leuchten, ich baue eine Kathedrale. Und er kann diesen Stein ganz anders behauen, weil er das große Ganze vor Augen hat, in das dieser kleine Stein eingefügt werden soll. Das ist das, was Josef erlebt, dass er diesen Stein zu hauen hat, die Blicke seiner Nachbarn, weil sie noch nicht verheiratet sind, aber der Bauch schon ziemlich dick. Aber er kann diesen Stein ganz anders behauen, er kann anders umgehen mit dieser Situation, weil er das große Ganze sieht. Dass sein kleines Leben ein Teil von Gottes großem Plan sein kann. Was heißt das für dich? In deinem Leben wird es Höhepunkte geben und kleine und vielleicht große Katastrophen. Du wirst fies geärgert von deinen Geschwistern, von deiner Klasse. Du wirst betrogen von einem Geschäftspartner, von deinem Lebenspartner. Du bist schwer krank. Es läuft nicht so, wie es sollte, in Schule oder Beruf oder mit deinen Kindern. Gottvertrauen heißt meistens nicht, die Hände in den Schoß zu legen, sondern Gott zu vertrauen, dass er an deiner Seite ist und dass dein kleines Leben Teil von seinem Plan ist. Josef hatte einen Engel, der ihm ganz klar gesagt hat, was er zu tun hat. Aber Gott hat dir und mir auch ziemlich klar gesagt, was wir zu tun haben. Liebevoll umgehen. Auch mit denen, die gemein sind zu uns. Vergebung anbieten. Unser größtes Glück nicht finden. In Geld, Gesundheit oder einem gelingenden Familienleben. Sondern unser größtes Glück darin finden, dass Gott an deiner Seite ist, dass du mit ihm leben darfst und ein kleiner Teil sein von seinem großen Plan. Und das ist nicht einfach, wenn das Leben nicht funktioniert. Wir sind Menschen, wir haben Sehnsüchte. Gott hat den Wunsch in uns hineingelegt, dass Beziehungen funktionieren, dass wir etwas bewegen können in dieser Welt. Und das ist nicht einfach, wenn es nicht klappt. Egal wie fromm du bist, wahrscheinlich kommen dir Zweifel an Gottes Plan für dein Leben. Und wir hätten unsere Rolle oft gern ein wenig anders. Mehr wie bei Josef, wo es nur ein schlechter Traum war. Aber die Bibel erzählt nicht nur so Wundergeschichten, die sich plötzlich auflösen. Und sie stellt uns letztlich auch nicht Josef vor Augen als Vorbild, sondern seinen Adoptivsohn, Jesus. Josef hat sich seine schwierige Rolle als Vater nicht selber ausgesucht. Und er wurde am Ende gar nicht wirklich betrogen. Aber Jesus hat sich seine schwierige Rolle ganz bewusst ausgesucht für dich. Und er wurde wirklich betrogen. Und es hat ihn das Leben gekostet. Das war nicht einfach, aber er hat es getan, weil er sich bewusst war, mein Tod ist nicht sinnlos, sondern Teil eines großen Ganzen, in dem nichts umsonst getan wird, nichts umsonst durchlitten. Wenn du gerade mitten in einer Katastrophe steckst oder wenn sie nächste Woche anklopft, dann lädt dich dieser Text ein, Gott zu vertrauen, dir vor Augen zu halten, Gott ist an deiner Seite. Dir bewusst zu machen in deinem Schmerz, dass er sehenden Auges in die Katastrophe gegangen ist für dich. Dir bewusst zu machen, dass Gott etwas Großes vorhat in dieser Welt und er will mehr erreichen als den Sieg bei einer WM. Er will, dass Menschen ihre größte Freude darin finden, ihm zu folgen. Er möchte, dass du deine größte Freude darin findest, ihm zu folgen und nicht in all dem Guten, was er dir vielleicht schenkt oder nicht schenkt oder für eine Weile schenkt, sondern darin, ihm zu folgen. Da sollst du deine größte Freude finden und es gibt keine größere. Nichts, was deine Katastrophe dir nimmt, kann dich so glücklich machen wie Gottes Nähe. Du sollst bei ihm deine größte Freude finden und du lebst dafür, dass andere sie bei ihm finden. Und genau das kann passieren. Genau das kann passieren, dass andere ihre größte Freude darin finden, Jesus zu folgen. Genau das kann passieren, wenn sie in deinem Leben sehen, dass Gott mit dir ist. Dass du in deinen Katastrophen weinst und klagst und zweifelst, aber doch aufgehoben bist bei ihm und versuchst mit ihm da durchzugehen. Wenn du geärgert wirst und trotzdem mit Liebe reagierst, weil du weißt, egal was andere sagen oder machen, Gott ist für mich. wenn du betrogen wirst und dich mit all dem fiesen Schmerz in Gottes Hand fallen lässt, wenn man an deiner Reaktion spürt, dass er dir den Rücken stärkt, wenn dein Lebenstraum platzt und du sagst, mein Traum soll sein, mein größtes Glück in Jesus zu finden. Wenn du Jesus die Bruchstücke deines Lebens anvertraust, dann wird er eine Kathedrale daraus bauen. Weil dein Leben, deine Lebensaufgabe nicht ist, diesen oder jenen Stein zu behauen, sondern darauf zu vertrauen, dass Gott mit dir ist. Auf den Höhepunkten und in den kleinen und großen Katastrophen. Dann, wenn du das glauben kannst und je mehr du das glauben kannst, darauf vertrauen kannst, dann wird dein Leben eine Kathedrale, ein Ort, an dem andere spüren, Gott ist mit uns. Lass uns beten. Unfassbar großer Gott, für dich ist es ein leichtes, die Gesetze der Natur zu verändern, auch wenn uns das manchmal schwerfällt zu glauben. Aber wir bitten dich, dass du uns hilfst, vor allem darüber zu staunen, dass du an unsere Seite gekommen bist, dass du nicht weit weg bist, dass dir unser Leben nicht egal ist mit seinen Höhepunkten und mit seinen Katastrophen, sondern dass du an unserer Seite bist. Wir bitten dich, dass du uns Glauben hilfst, uns hilfst, unser Leben dir anzuvertrauen, damit für uns und andere sichtbar wird. Du bist mit uns.